Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen heute.
Doppelschlag. Wie Forschungsdaten im Einsatz gegen die Pandemie genutzt werden können. Wissenschaftstheorie. Brauchen die Naturwissenschaften die Informatik? Vogelperspektive. Autos sollen den Blick von oben auf den Verkehr bekommen. Und das digitale Logbuch. Sicher dicker.
Die Politik muss mitziehen. Manchmal hat man den Eindruck, sie läuft ein bisschen hinterher und zieht nicht so richtig mit, sondern wird mitgezogen.
So schätzt Dirk Brockmann die Erfolgsaussichten für eine bessere Datenlage in Sachen Pandemiebekämpfung ein. Er forscht zu diesen Fragen an der Humboldt-Universität in Berlin und am Robert-Koch-Institut und hielt am Mittwoch dieser Woche den Hauptvortrag zum Tag der Informatik auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Die Tagung stand in diesem Jahr unter dem Motto Informatik in den Naturwissenschaften und da wurde intensiv über den Umgang mit Forschungsdaten diskutiert. Welche Bereiche wurden denn da alle behandelt, Peter Welchering?
Von den Disziplinen her zog sich das eigentlich über alle Fächer, also von der Medizin über die Biologie, von der Klimaforschung bis hin zur Kernphysik. Und thematisch ging es dabei vor allen Dingen darum, wie Bürgerinnen und Bürger mit ihren Daten zu Forschungsprojekten beitragen können, welche Infrastruktur wir dafür brauchen und wie diese Daten dann so erhoben und vor allen Dingen verarbeitet werden, dass von ihnen nicht auf einzelne Identitäten zurückgeschlossen werden kann. Ja, und da gab es gleich mehrere Warnungen, aber es gab auch mehrere Forderungen an die Politik. Zum einen dürfen Bürgerdaten nicht dazu missbraucht werden, die marode informationstechnische Infrastruktur etwa im Gesundheitswesen zu kaschieren. Und das ist in der Pandemie durchaus passiert, indem die Politik auf Bürgerdaten zurückgegriffen hat, weil zum Beispiel Daten der Gesundheitsämter nur unvollständig vorlagen. Da gab es auf der GI-Jahrestagung das sehr klare Bekenntnis, wir brauchen beides. Wir brauchen eine ganz wesentlich verbesserte IT-Infrastruktur und das nicht nur im Gesundheitswesen. Da ist die Lage einfach nur noch als katastrophal zu bezeichnen. Und wir brauchen die Daten der Bürger. Das wird ja neudeutsch gerne als Citizen Science übersetzt. Außerdem gab es die klare Warnung an die Politik, nutzt bitte die Pandemiesituation oder ähnliche Situationen nicht, um zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsdaten den Datenschutz aufzuweichen.
Ja, und diese Diskussionen über Forschungsdaten, die natürlich über die Gesundheitsdaten weit hinausgehen und auf dem Jahrestreffen der Informatikerinnen und Informatiker intensiver denn je geführt wurden, die haben wir zusammengefasst.
Datenschutz bedeutet, dass Daten, die da sind, geschützt werden und nicht zwangsläufig, dass Daten erst gar nicht erhoben werden. Und ich glaube, wir müssen das ganz neu auch denken, also dass Datenschutz etwas Konstruktives ist, etwas Produktives ist. Und dass auch wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Daten analysieren, personenbezogene Daten, dass das auch immer auf unserem Radar ist, dass wir nicht so tun, als würde uns das nichts angehen und wir das dann zum Datenschutz schieben und sagen, macht mal. Das geht nicht, sondern das ist genauso ein elementarer Bestandteil der Wissenschaft wie ein Instrument in einem Labor, was immer da sein muss.
So wies Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut darauf hin, dass Projekte wie die Datenspende zur Krisenvorsorge des Staates gehören. Das Projekt Datenspende hat in der Corona-Pandemie wesentliche Aufschlüsse über den Verlauf und Erkenntnisse zur Pandemiebekämpfung erbracht. Aber die Instrumente und Methoden hätten vor der Pandemie erarbeitet werden müssen. Jetzt sind erste Ansätze da und müssen weiterentwickelt werden. Und das nicht nur, damit wir die nächste Pandemie besser in den Griff bekommen, sondern auch, um andere schwerwiegende Probleme lösen zu können.
Das größte Problem, was alle anderen Probleme, wirklich alle anderen, komplett in den Schatten stellt, ist die Klimakatastrophe, die auf uns zurollt. Und auch das ist ja ein Phänomen, wo es nicht nur um naturwissenschaftliche Phänomene geht, sondern auch um gesellschaftliche, um Ökonomie, um Individuen, die irgendwie darauf reagieren. Und auch da kann man solche Projekte natürlich zum Einsatz bringen. Und das würde ich mir wünschen, dass in diesem Konfliktkontext, in diesem Problem auch so etwas zum Einsatz kommt.
Das erfordert interdisziplinäre Forschung. Und da wissen Informatikerinnen und Informatiker ja eigentlich, wie das funktioniert, meint Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik.
Wir sind heute tatsächlich in einer Zeit angekommen, wo klar ist, dass alle Disziplinen einander brauchen, wo sowohl die Mathematik, aber auch andere Disziplinen merken, dass die Informatik hilft, dass sie aber auch der Informatik helfen können. Ich glaube, diese Interdisziplinarität ist heute viel präsenter, als sie noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war.
Der zweite Punkt, ein angemessenes Verständnis von Datenschutz.
In der Pandemie wurde der Datenschutz von fast allen Akteuren falsch interpretiert. Ich glaube, der Datenschutz war in dieser Situation häufig ein Schutzschild und oftmals gar nicht der Grund oder der Verhinderer. Und von daher, glaube ich, müssen wir fair sein und sagen, der Datenschutz hat seine Berechtigung. Wir müssen ihn aber auch dann an der richtigen Stelle einsetzen und müssen ihn richtig interpretieren.
Das aber ist keine Aufgabe von Informatikerinnen und Informatiker und anderen in den Wissenschaften allein. Das ist eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe. Und da ist nach Einschätzung von Christine Regitz noch viel zu tun.
Wir haben auf der politischen Ebene noch einen Weg zu gehen, aber ich freue mich, dass wir als Gesellschaft für Informatik auch in der Politik immer häufiger angefragt werden. Was können wir erreichen? Wo ist Informatik hilfreich und wo kann sie dann auch das Leben erleichtern? Und es ist weniger dann auf der Verwaltungsebene, sondern es ist mehr quasi das Verstehen, wo der berühmte Impact ist und was man damit dann erreichen kann. Also es ist tatsächlich auch ein Problem der Übersetzung von der Theorie in die Praxis sozusagen.
Diese Übersetzung in die Praxis klappt aber nur unzureichend. Häufig muss die Expertise der Informatikerinnen und Informatiker nämlich als Alibi-Funktion in der Politik herhalten. Das zu ändern, zu verhindern, ist eine Aufgabe von wissenschaftlicher Politikberatung insgesamt. Wissenschaftspolitik und wissenschaftliche Politikberatung müssen sich dafür aber ganz wesentlich intern und extern verändern.
Peter, über diese Veränderungen, da müssen wir mal genauer drüber sprechen, denn da laufen ja gerade ziemlich viele spannende Prozesse ab.
Ja, die wurden auf der Jahrestagung sehr deutlich. Zunächst mal kommt da die Interdisziplinarität ins Spiel. Und weit über das Tagungsmotto hinaus, nämlich Informatik in den Naturwissenschaften, zeigten dann auch die Debatten, dass zum Beispiel in Sachen Klimawandel oder Pandemiebekämpfung eben nicht nur Naturwissenschaftler anderer Disziplinen mit den Informatikern gemeinsam Modelle entwickeln und umsetzen, sondern eben auch Ökonomen, Psychologen, Sozialwissenschaftler oder Pädagogen. Und auf der Jahrestagung wurde das als Herausforderung diskutiert, nämlich, dass in der zweiten Phase, nach der Entstehung vieler Bindestrichinformatiken, Medizininformatik, Bioinformatik, Umweltinformatik, dann eben auch der Wissenschaftsfaktor, der Kulturfaktor Informatik eine stärkere Rolle spielen wird. Und das verändert natürlich auch die Forschungs- und Entwicklungssituation insgesamt in der Informatik.
Was ändert sich da konkret?
Der erkenntnistheoretische Ansatz oder die Logik der naturwissenschaftlichen Forschung, die wird nämlich erweitert. Kausalitäten aufdecken, das ist eben nicht mehr in jedem Fall möglich. Deshalb müssen Koinzidenzen berechnet werden. Da sind wir im Bereich der Statistik. Welche Ereignisse weisen welchen logischen Zusammenhang auf? Das geht darüber hinaus. Und das ist dann eine erhebliche erkenntnistheoretische Erweiterung, die vor allen Dingen in der KI-Forschung derzeit zu ganz neuen Ansätzen führt. Dabei bleibt aber die Forderung nach Reproduzierbarkeit eines Ergebnisses unter verschiedenen programmlogischen Ansätzen bestehen. Das hatten die Informatiker bisher so nicht. Und da nähert sich dann die Informatik von den Konzepten her tatsächlich wieder stärker der Physik an.
In Krisensituationen muss ja schnell gehandelt werden. Das haben wir auch in den Zeiten der Pandemie erlebt. Das erschwert aber auch die Suche nach ausgereiften Lösungskonzepten. Dirk Brockmann hat es ja erwähnt. Wie wollen die Informatikerinnen und Informatiker damit umgehen?
Ja, die wollen zeitiger entwickeln. Das heißt nicht unbedingt schneller entwickeln, aber es heißt eher ansetzen, eher entwickeln. Und das kann man so dann eben übersetzen, bevor eine Krisensituation, eine Pandemie, ein Sabotageakt, der digitalforensisch untersucht werden muss, bevor diese Krisensituation eintritt, muss in der Fachwissenschaft eine entsprechende Methode, ein entsprechendes Methodenset entwickelt sein, das dann auch von einer hohen Konsensualität getragen wird, also hinter dem die meisten Wissenschaftler stehen, dass die bestätigt haben mit ihren Forschungen. Und dafür brauchen die Informatiker einiges an Entwicklungszeit. Also müssen Krisenszenarien als Ausgangspunkte in diese Entwicklung sehr früh einfließen. Denn nur dann haben die Forscher die Chance, mit Ergebnissen arbeiten zu können, um deren Falsifikation sich dann viele lange Zeit bemüht haben und auch intensiv bemüht haben. Sodass dann am Ende eines solchen Falsifikationsprozesses eben steht, dass diese Methode, dass dieses Werkzeug nach bisherigen Erkenntnissen für eine Krise, die sich jetzt gerade entwickelt oder abspielt, der beste Lösungsansatz ist. Und der ist eben dann zuvor auch wirklich lange und gründlich und intensiv getestet worden.
Naturwissenschaften und Informatik, das war dieses Jahr Thema der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Peter Welchering war dort und berichtete. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Auch wenn wir es uns noch nicht so richtig vorstellen können, aber die Zukunft der Automobilität, die ist nicht nur elektrisch, sondern auch autonom. Autos ohne Fahrerin oder Fahrer, die werden kommen, das ist ziemlich sicher. Doch selbst wenn jetzt schon autonom fahrende Autos mit einer Sicherheit unterwegs sind, die ein Mensch am Steuer im Zweifel nie erreichen kann, so sorgen nicht nur ungeklärte Haftungsfragen dafür, dass die Entwicklerinnen und Entwickler die Sicherheit der Systeme weiter erhöhen wollen. Dafür zum Beispiel betrachten Forschende der Technischen Universität München den Verkehr von oben, um aus den Sensordaten eine Art digitalen Zwilling der Verkehrssituation zu rechnen. Der soll dann autonom fahrenden Autos einen zusätzlichen Blick auf Gefahrenquellen bieten. Wie ein Auto zu dieser neuen Vogelperspektive kommt, das hat mir Alois Knoll vom Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme der TU München erklärt.
Wie Sie ganz richtig sagen, geht es darum, dass wir so viel Information wie möglich dem einzelnen Fahrzeug zur Verfügung stellen, damit wir die Sicherheit erhöhen können, aber damit wir auch möglicherweise Mehrwertdienste zur Verfügung stellen können. Wie machen wir das? Wir installieren Sensorik an der Straße, und zwar in der Form, dass wir von oben gucken, je höher, desto besser, sodass wir ein gewissermaßen in der dritten Dimension auf den Verkehr schauen, auf alle Verkehrsteilnehmer, alle Verkehrsobjekte und diese Informationen dann aggregieren und den Fahrzeugen, die sich in dem Raumbereich befinden, der nah an dieser Sensorik ist oder auch etwas ferner, zur Verfügung stellen, sodass diese Fahrzeuge dann unmittelbar eine deutlich angereicherte Menge von Informationen zur Verfügung haben, auf deren Basis sie die Entscheidungen über die Routenführung, über die zu wählenden Wege treffen können.
Wenn man sich das mal praktisch vorstellt, heißt das, dass zum Beispiel auf den Straßen entlang einer Autobahn oder auch auf Verkehrskreuzungen in der Stadt Masten oder an den Wänden, an Gebäuden Sensoren angebracht sind, die eben halt auf die Straßensituation gucken?
Genau so ist es, wenn Sie mal in München vorbeikommen. Ja, wir haben also auf dem Testfeld A9 an zwei Schilderbrücken eine große Anzahl von Sensoren montiert, das heißt also Kameras unterschiedlicher Bauart, Lidare, also lasergestützte Systeme zur Erfassung des Verkehrs, Radare, die auf den Verkehr in zwei Richtungen schauen, also sozusagen in dem Fall nach Norden und nach Süden. Das ist in der Umgebung von der Autobahnanschlussstelle Garching Süd. Und diese Informationen werden dann verrechnet zu einem digitalen Zwilling. Das heißt also, der digitale Zwilling ist in unserem Fall nichts anderes als die Abbildung des realen Verkehrsgeschehens. Also alle Objekte werden erfasst mit Geschwindigkeit und mit Fahrtrichtung. Auch der Typ des Objekts, also ist das ein LKW oder ein Fußgänger, den wir hoffentlich auf der Autobahn nicht finden. Und dann aggregiert, also fusioniert und im Speicher des Rechners abgelegt. Das Ganze passiert mit hoher Wiederholfrequenz, sodass wir also ein sehr genaues und ständig aktuelles Abbild der Situation auf der Autobahn in diesem Fall. Aber wir können das natürlich im Prinzip auch auf der Landstraße machen. Von dieser Autobahnanschlussstelle Garching Süd geht eine Bundesstraße direkt nach Garching. Dort haben wir dann tatsächlich einzelne und eigene Masten aufgestellt mit einer großen Anzahl von Sensoren, die die Verkehrssituation erfassen, sodass wir also im Prinzip auch Fahrzeuge, die die Autobahn verlassen, verfolgen können bis in die Stadt hinein.
Was bitteschön soll ein fahrendes Auto mit diesen Informationen?
Das autonom fahrende Auto oder das automatisiert fahrende Auto hat ja die Aufgabe, sich in einer Verkehrssituation zurechtzufinden. Dazu müssen Sie das Auto mit Sensoren ausstatten, so wie wir ja auch Augen haben und Ohren, muss natürlich ein Fahrzeug auch sehen können, vielleicht auch hören. Das Fahrzeug hat natürlich zusätzlich die Möglichkeit, noch weitere Sensormodalitäten, wie wir sagen, zu nutzen, also insbesondere Radare und Laser. Diese Sensoren werden heute verbaut, aber sie haben eben das Problem, dass sie erstens mal nicht aus der Fahrebene herauskommen, während ein System wie Providencia auch von oben auf die Straße guckt. Es kann um die Ecke schauen, es kann eben schauen, ist da ein Kind, kommt da ein Ball, ist eine gefährliche Situation, sodass Sie also eine globale Sicht haben, wenn Sie entsprechend einen größeren Raumbereich mit Sensorik ausrüsten. Und diese Informationen geben Sie dem Fahrzeug, sodass das Fahrzeug dann schon rechtzeitig weiß, aha, da wird wahrscheinlich gleich ein Kind kommen, da bremse ich doch mal ab. Und diese Art von Informationen können Sie prinzipbedingt nicht erhalten, wenn sie nur aus dem Fahrzeug herausschauen. So wie sie es als Mensch ja auch nicht können.
Diese Perspektive macht ja nur dann Sinn, wenn sie situativ auch mit dem geografischen Ort des Autos tatsächlich auch abgestimmt ist und jeweils auf diese Position bestimmte Situation dann auch übermittelt wird.
Völlig richtig. Deshalb ist es, wenn Sie das wirklich nutzen wollen, natürlich unabdingbar, dass es eine dauerhafte Kommunikation zwischen Infrastruktur, also der Sensorik, der Rechentechnik, wenn Sie diese Informationen dem Auto immer mitteilen können. Wie es natürlich auch sehr sinnvoll ist, wenn das Auto die Informationen, über die es verfügt, an seinem bestimmten oder an seinem gegenwärtigen aktuellen Raumpunkt dann der Infrastruktur ebenfalls übermittelt. Denn damit kann diese dann auch einen präziseren digitalen Zwilling errechnen.
Wenn diese Daten wirklich dazu dienen sollen, das Auto sicherer zu machen und Verkehrssituationen sehr genau zu erfassen und eben halt mit dieser Perspektive dann nochmal abzustimmen, dann kommt es ja auch darauf an, dass man diese Perspektive wirklich genau auf den Ort, wo sich das Auto gerade befindet, abbilden kann. Normalerweise wird ja im Auto navigiert mit GPS. Wir wissen alle, dass da Unschärfen drin sind. Jedenfalls ein Meter wäre schon eine Genauigkeit, die sehr, sehr hoch ist. Hier käme es aber auf Zentimeter an. Wie wollen Sie das denn ausgleichen?
Also mit GPS schaffen Sie das sowieso nicht. Deshalb ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt des autonomen Fahrens die Aufnahme von hochgenauen Karten oder HD-Karten. Und wenn Sie das wissen, dann wissen Sie natürlich auch genau, mit welchem Auto Sie es zu tun haben, das da vor Ihren Sensoren aus der Infrastruktur herfährt. Und dann ist es ein einfaches, dieses Auto mit den Informationen zu versorgen, weil man ja weiß, dieses Objekt, das ich hier sehe, ist dieses Auto und dem muss ich jetzt die Information zuspielen, die es gerade braucht, um dann eben sicher abbremsen oder sicher steuern zu können.
Sie haben ja auch schon ganz zu Anfang des Gespräches erklärt, dass diese Daten vorverarbeitet werden müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass allein schon das ganze Autobahnnetz oder Autobahnanschlussstellen mit diesem System ausgestattet werden und jedes Auto einen eigenen situativen Kontext benötigt, der gerechnet werden muss, dann ist das ja eigentlich eine gigamäßige Rechenleistung, die da entstehen muss. Wo wird das gerechnet?
Die Frage ist, wie Sie eine Verteilung zwischen den einzelnen Schichten vornehmen. Also Sie sagen völlig zu Recht, es muss vorverarbeitet werden, es muss konzentriert, es muss fusioniert werden. Wir haben, um Ihnen ein Beispiel zu geben, auf unserem Teilstück des Testfelds 75 Sensoren, insgesamt auf 3 Kilometer erfasster Straßenlänge. Und die Gesamtdatenrate ist oberhalb von 50 Gigabit pro Sekunde. Das wird aber stark reduziert, wenn wir den Zwilling herrechnen oder ja da nur die wirklich interessante Information dann drinsteckt, dann kommen wir auf vielleicht 5 Megabit pro Sekunde. Und das sind durchaus Datenraten, die man heute ja schon handhaben kann mit 5G und vermutlich, wenn man dann ein entsprechendes 6G-Profil entwickelt, in fernerer Zukunft, wird man wahrscheinlich noch sehr viel weniger Datenrate benötigen. Die Frage, wo man jetzt rechnet, ist natürlich eine, die sich an der jeweils aktuellen Technologie orientieren muss. Also in unserem Fall ist es so, dass wir natürlich innerhalb der Kameras bereits Vorverarbeitung vornehmen. Das ist nicht so furchtbar unterschiedlich von dem, was in den Autos gemacht wird. Dann haben wir an den jeweiligen Kreuzungspunkten einen kleinen Kasten. Da sind dann schon leistungsfähige Rechner drin. Und da wird das Ganze dann soweit zusammengerechnet, dass man eben mit akzeptablen Datenraten zum nächsten Punkt kommt.
Für meine nächste Frage, erster Gedanke, wenn man sich mal autonom fahrende Autos, die es schon gibt, anschaut und mal absieht von den ganzen Berichten, spektakulären Berichten über Unfälle, die mit diesen Autos geschehen sind, dann muss man objektiverweise feststellen, diese autonom fahrenden Autos sind jetzt schon deutlich sicherer als jeder menschliche Fahrer. Sie wollen jetzt, zweite Überlegung, eine Infrastruktur schaffen, die sehr, sehr aufwendig ist und wahrscheinlich auch sehr teuer ist. Cui bono?
Sie haben einerseits recht, im Prinzip können wir mit diesen Autos eine deutlich geringere Unfallhäufigkeit erreichen als menschliche Fahrer. Allerdings ist es ja so, dass wir bislang noch keinen Praxisbetrieb ohne Sicherheitsfahrer hinbekommen haben. Aber das trifft nicht unbedingt den Kern des Problems, sondern es geht uns auch darum, dass wir ja Mischverkehre auf unabsehbare Zeit haben werden. Das heißt also, wir haben sowohl teilautomatisierte Fahrzeuge, vollautomatische Fahrzeuge, aber eben auch menschlich gesteuerte Fahrzeuge. Und für die ist natürlich eine Zusatzinformation auch sehr wertvoll. Das heißt also, wir sind nicht primär daran interessiert, nur diesen Sicherheitsaspekt bei vollautonomen Autos hinzubekommen, sondern eben auch gerade an neuralgischen Punkten, wo vollautomatische Fahrzeuge halt nach wie vor ihre Schwierigkeiten haben, Hilfestellung zu geben. Und schließlich gibt es natürlich auch noch die Frage nach der Optimierung. Optimierung bedeutet, wir wollen die Verkehrsflüsse verbessern, ja, wir wollen Straßen zurückbauen und trotzdem die Leistungsfähigkeit des Systems beibehalten oder sogar steigern. Und da kann man sich natürlich jetzt auch vieles vorstellen, dass man eben sagt, wenn wir also die Situation im Rechner haben, dann können wir natürlich prädizieren, wir können Echtzeitsimulationen durchführen, um zu gucken, was wäre, wenn ich jetzt diese Straße sperre, wenn ich hier umleite etc. Das kann man natürlich, wenn man den Ist-Zustand auf einem großen Raumbereich kennt, deutlich besser machen, als wenn man nur relativ grobe Informationen aus Handynetzen hat.
Das war Alois Knoll von der Technischen Universität München über eine Vogelperspektive für selbstfahrende Autos.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48898.
Hey Dicker, kommt eine Frau zum Arzt? Die steht direkt...
Stopp, Knacki, keine Altherrenwitze.
Ist kein Altherrenwitz. Die steht direkt vor mir in der Schlange. Ich sag nur Datenspende.
Hä?
Sie hat uns allen Daten gespendet. Ich weiß jetzt alles über sie. Name, wo sie wohnt und wo sie arbeitet. Alles.
Hast du gespinkst?
Hab gute Ohren und gespinkst. Konnte nicht anders bei dem riesigen Bildschirm zum Mitlesen.
Das wird irgendwann alles besser mit der E-Rezept-App.
Dicker, dann wird's ja noch leichter. Kurz gehackt, schwupp, schon bin ich drin.
Nix schwupp, du brauchst die Karte.
Sicher, Dicker. Die Versicherungsnummer reicht. Schon bin ich in der Datenbank und die ist unverschlüsselt.
Oha, warum unverschlüsselt?
Weiß nicht, musste wohl schnell gehen mit der Digitalisierung.
Aber gerade wenn's schnell gehen muss, brauchst du doch Sicherheit. Ich fahr doch auch kein Rennen ohne Helm.
Sicher, Digga, du fährst nie Rennen, auch mit Helm nicht.
Woher willst du das wissen?
Was einmal im Netz ist, kriegst du nie wieder raus, Digga. Hast du doch vor ein paar Jahren mal gesagt, dass du total unsportlich bist.
Hab ich dir nie gesagt.
Aber im Netz finde ich das.
Wie?
Mit KI, mit künstlicher Intelligenz, die ich nur ein wenig auf dich trainieren muss. Die puzzelt dann zusammen, welche kleinen Datenschnipsel zu dir passen, wenn ich's drauf anlege.
Auch meine Medizindaten, die sind doch pseudonymisiert.
Ja, aber nicht, wann du beim Arzt warst. Was der dir verschrieben hat, in welcher Apotheke, wann dein Rezept gescannt wurde. Metadaten. Pseudonymisiert ist nicht anonymisiert. KI findet dich. Und mit den Metadaten auf deinem Handy noch viel schneller.
Ich denke, die Daten sind sicher.
Sicher, Dicker, sind die sicher.
Okay, glaube ich dir sofort, Knacki. Beim heutigen Stand unserer Digitalisierung in Deutschland sind Datenschätze sicher ganz besonders sicher.
Bist du dir sicher, Dicker?
Yep. Papier ist geduldig. Besonders in deutschen Aktenschränken ist und bleibt Papier noch lange sicher. Unhackbar.
Das ist aber jetzt dein Altherrenwitz, Dicker.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Bundesregierung will 20 Milliarden Euro in die Cybersicherheit investieren. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Um die Cybersicherheit in Deutschland zu erhöhen, sind nach Einschätzung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, in den kommenden Jahren hohe Investitionen notwendig. Ein Sprecher erklärte, der Betrag von 20 Millionen Euro sei aus Sicht des Bundesinnenministeriums in den nächsten 10 Jahren zur Sicherung der Netze und Systeme notwendig. Zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen unter anderem die Wasserversorgung, Krankenhäuser, Telekommunikationsanbieter und Energielieferanten.
Europäische Seekabel sollen militärisch geschützt werden.
Kurz vor dem Sabotageangriff auf die Nord Stream Gas Pipelines hat ein Forschungsteam das Europaparlament vor Missständen beim Schutz kritischer Infrastrukturen unter Wasser gewarnt. Die EU würde in diesem Bereich hinterherhinken, heißt es in der Studie, die die Wissenschaftler im Auftrag des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung des EU-Parlaments verfasst haben. Kleinere Schäden, etwa an Datenkabeln, könne man zwar auch in Europa in den Griff bekommen, es gäbe aber eine größere Anzahl sehr verwundbarer Stellen und gleich mehrere Staaten mit der Fähigkeit und möglicherweise auch der Absicht, das EU-Datennetz anzugreifen.
Bei Microsoft Exchange gibt es gravierende Sicherheitslücken.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI warnt, dass Angreifer derzeit zwei sogenannte Zero-Day-Lücken in Microsoft Exchange Server ausnutzen. Das sind bislang gänzlich unbekannte Lücken, die deshalb auch auf Systemen ausgenutzt werden können, die auf dem neuesten Stand sind und alle Sicherheitspatches eingespielt haben. Die Behörde verwies am Freitag auf eine Analyse des Sicherheitsunternehmens GGSC. Demnach attackieren Angreifer aus dem chinesischen Umfeld die Software bereits erfolgreich und nisten sich über Hintertüren in Systeme ein. Nach erfolgreichen Attacken sei die Ausführung von Schadcode möglich.
Die Europäische Union legt eine Richtlinie für digitale Produkthaftung vor.
Menschen in der EU sollen einfacher Schadensersatz erhalten, wenn sie Opfer eines fehlerhaften Systems mit künstlicher Intelligenz werden. Das sieht ein Entwurf für eine Richtlinie über KI-Haftung vor, den die EU-Kommission diese Woche veröffentlicht hat. Zudem will die Brüsseler Regierungsinstitution die 40 Jahre alte Produkthaftungsrichtlinie anpassen. Damit soll künftig Anspruch auf Schadensersatz für Defekte und Mängel bestehen, die Produkte wie Roboter, Drohnen und Smart-Home-Systeme durch fehlerhafte Software-Updates, KI oder digitale Dienste erleiden.
Google stellt seinen Spiele-Streaming-Dienst Stadia ein.
Das teilte der IT-Konzern diese Woche mit. Bei Stadia laufen die Videospiele nicht auf PCs oder Konsolen, sondern auf Servern der Anbieter im Internet. Stadia war im November 2019 gestartet. Google-Manager Phil Harrison erklärte in einem Blog-Eintrag, der Ansatz von Stadia, Spiele zu streamen, sei auf einer starken technologischen Grundlage aufgebaut worden. Er habe allerdings nicht den Zuspruch gefunden, den sie erwartet hatten. Kunden werden ihre Spiele noch bis zum 18. Januar kommenden Jahres nutzen können und sollen Ausgaben für Hardware und Software zurückerstattet bekommen.
Sternzeit, 1. Oktober. Miss Mitchell, ihr Komet und ein König. Vor 175 Jahren richtete Maria Mitchell in Nantucket, einer Insel vor der Küste von Massachusetts, ihr Linsenfernrohr an den Himmel. Sie entdeckte einen Nebelfleck, den sie nie zuvor gesehen hatte. Einen Kometen. Das Teleskop, mit dem die damals knapp 30-jährige Frau beobachtete, stand auf dem Dach des örtlichen Bankgebäudes. Ihr Vater führte damit auch Beobachtungen für die Küstenwache durch. Maria Mitchell veröffentlichte ihre Entdeckung gut 3 Monate später in einem Wissenschaftsmagazin und reichte bald noch die Daten für die Kometenbahn nach, die sie selbst berechnet hatte. Die Entdeckung sorgte für großes Aufsehen, denn Maria Mitchell war erst die 3. Frau, die einen Kometen entdeckt hatte. Miss Mitchells Komet, wie das Objekt oft genannt wurde, sprach sich bis nach Kopenhagen herum. König Frederik VI. Hatte einst verfügt, jede Entdeckung eines teleskopischen Kometen mit einer Medaille zu ehren. Das sollte ein Ansporn sein, Kometen zu suchen, die nur in einem Fernrohr zu sehen sind. Frederiks Nachfolger, König Christian VIII. Von Dänemark, verlieh Maria Mitchell die Medaille und ließ sie ihr per Post zukommen. So wurde Maria Mitchell schlagartig zu einer berühmten Astronomin. Später übernahm sie eine Professur am Vassar College, das über das damals 3. Teleskop der USA verfügte und förderte gezielt Frauen in der Astronomie. 1889 ist sie gestorben. Miss Mitchells Komet wird erst in Tausenden von Jahren wiederkehren.
Kulturstätten im ganzen Land stellen sich diese existenzielle Frage. Kommt das Publikum zurück? Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.